Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Susanne Lurwig. Guten Abend. Wer hat Arbeit? Wer ist überlastet? Wer hat nicht genug zu tun? Wie definiert man eigentlich Nichtstun? Und wie wichtig ist die Arbeit unter anderem für den demokratischen Zusammenhalt? Das alles sind Fragen, die wir in den letzten Tagen bei Kultur heute diskutiert haben. Und heute, da sprechen wir in unserer Reihe An die Arbeit mit dem Filmregisseur Andreas Dresen unter anderem über seine Fähigkeit abzuschalten. Und dann lenken wir das Scheinwerferlicht auf Frauen im Film und schwenken die Kamera weiter auf eine Ausstellung zum Thema 2 Millionen Jahre Migration. Nicht durch die Filmkamera, sondern mit Hilfe eines Computerspiels gelangen wir aber erst einmal in eine ganz besondere Bibliothek.
Die Welt im Regal. Zu Besuch in Spezialbibliotheken.
Die Uncensored Library ist so eine Spezialbibliothek, eine virtuelle Bibliothek, ein Ort, an dem die Regale mit spannenden, in manchen Ländern verbotenen Büchern gefüllt sind, die wir aber leider nicht in die Hand nehmen können, denn sie sind Teil eines Computerspiels, nämlich von Minecraft. Nicht nur deshalb ist die Uncensored Library so ein besonderer Ort. Dennis Kogel hat diese Bibliothek für uns besucht.
Block für Block, Stein für Stein, baut sie sich vor mir auf. Während die Musik vom Videospiel Minecraft im Hintergrund spielt, erwächst aus über 12 Millionen Blöcken ein leuchtend weißer Prachtbau im Stil der Neoklassik. Ich denke an das Weiße Haus in Washington oder das Alte Museum in Berlin, aber die Uncensored Library ist so viel größer. Alleine die Kuppel des zentralen Doms hat einen Durchmesser von fast 300 Metern. So groß wie die Kuppeln einiger Fußballstadien. Und innen? Bis zur Decke sehe ich Bücherregale. Vermutlich könnte diese Bibliothek das gesamte Wissen der Welt fassen. Tut sie aber nicht.
Also wenn wir jetzt mal von den Ländertexten absehen, dann sind wir vielleicht bei ungefähr 30 verschiedenen Texten.
Sagt Sylvie Ahrens-Urbanek von Reporter ohne Grenzen. Seit 6 Jahren begleitet sie das Projekt der Minecraft-Bibliothek. Besonders viele Werke enthält sie nicht. Doch die, die man lesen kann, sind wichtig. Denn sie stammen aus Ländern, in denen die Pressefreiheit bedroht ist, in denen kritischer Journalismus weder gemacht noch gelesen werden darf. Doch Minecraft kann man auf der ganzen Welt spielen.
Und da war für uns auch so ein bisschen wichtig zu gucken, A, in welchen Ländern wird sehr viel Minecraft gespielt, B, in welchen Ländern gibt es dann auch eine Form von Zensur, dass man das zusammenbringt?
Es sind Länder wie Russland, Saudi-Arabien, Mexiko oder Ägypten. Für jedes Land kann ich einen eigenen Bibliotheksraum betreten. Vor allem hier merkt man schnell, dass man sich in einem Videospiel befindet und nicht etwa in einer digitalisierten, echten Bibliothek. Denn die einzelnen Räume muss man fast schon als eigene Exponate begreifen. Der Russlandraum etwa ist mit Wasser geflutet. Die Texte auf Russisch und Englisch schwimmen auf einer winzigen Eisscholle. Unter ihnen, im Wasser, sehe ich eine riesige Krake, die wohl die Staatsmacht symbolisieren soll. Ich lese über Korruption im Putin-Regime und von den desaströsen Zuständen der russischen Armee in der Ukraine. Davon, wie viele Menschen Tag für Tag in den Tod geschickt werden, nur um wenige Meter Land zu besetzen. Es sind Informationen, die die russische Bevölkerung nicht erfahren soll, die aber hier verfügbar sind. Im Raum für Saudi-Arabien kann ich Texte von Jamal Khashoggi lesen. Er kritisierte den Kronprinzen und wurde 2018 im saudi-arabischen Generalkonsulat in Istanbul ermordet und zerstückelt. Wenn ich seine Worte lesen will, muss ich einen gigantischen Käfig betreten, der mitten im Raum steht. Die Organisation Reporter ohne Grenzen hatte vor allem damit gerechnet, dass ihre Bibliothek junge Menschen in diesen Ländern informieren kann, dass sie hier im Spiel die Art von Journalismus finden können, den es sonst nicht zu lesen gibt. Diese Erwartungen wurden übertroffen. Die Menschen kommen nicht nur zum Lesen in die Uncensored Library, sondern um miteinander zu sprechen.
Ich erinnere mich zum Beispiel noch, dass mal sich 2 Nutzende unterhalten haben und der eine hat gesagt, ich dachte immer, das Thema Pressefreiheit tangiert mich überhaupt nicht. Ich komme aus einem Land, da kann man alles schreiben, alles sagen. Und dann hat jemand aus Hongkong geantwortet, haha, ja, das dachte ich auch bis vor einiger Zeit. Und jetzt schau dir an, was in Hongkong passiert ist. So, ne? Also das heißt, die Leute fangen an, über das Thema Pressefreiheit nachzudenken.
Über 200.000 Menschen im Jahr besuchen die Uncensored Library.
würde sagen, es ist jetzt mal so auf lange Sicht gesehen sicherlich die erfolgreichste öffentlichkeitswirksame Kampagne, die wir gefahren haben.
Und darum ist für Reporter ohne Grenzen klar,
Die muss bestehen bleiben. So.
Denn Journalismus ist weltweit in Gefahr. Noch in diesem Jahr soll die Bibliothek erweitert werden. Grund genug gibt es ja.
Als Trump gewählt wurde, danach haben wir quasi so im Wochenrhythmus ja Zuschriften bekommen von Leuten, die gesagt haben, mach doch bitte einen Raum für die USA auf. Es ist Wahnsinn, was jetzt hier bei uns alles sozusagen von offiziellen Seiten genommen wird. Wir haben Angst, dass das verloren geht.
Zumindest im Spiel Minecraft soll der Zugang zu kritischer Berichterstattung aber bestehen bleiben. Dank der Uncensored Library.
Dennis Kogel über die Uncensored Library von Reporter ohne Grenzen. Gundermann, ein Film über einen Liedermacher und Baggerfahrer mit Stasi-Geschichte. Oder Wolk 9, ein Film, der das Thema Sex im Alter auf sehr zärtliche Weise beleuchtet. Oder In Liebe, eure Hilde. Ein Werk, das an Hilde Koppi, Mitbegründerin der Widerstandsgruppe Rote Kapelle, in der Nazizeit erinnert. Nur drei von zahlreichen Filmen des Regisseurs Andreas Dresen. Seit mehr als 30 Jahren sind seine Werke im Kino zu sehen, werden mit Preisen überhäuft, laufen auf internationalen Festivals und werden von Kritikerinnen und Zuschauern gefeiert. Schön, dass er bei all der vielen Arbeit heute Zeit für uns hatte, um genau darüber, über Arbeit, zu sprechen.
An die Arbeit, übers Schaffen und Ruhen.
Und ich habe Andreas Dresen zunächst gefragt, viele kreative Menschen, die behaupten ja gerne, dass sie ihre Arbeit gar nicht als Arbeit, sondern als pures Vergnügen empfinden. Sehen Sie das auch so?
Ja, also ich finde es natürlich einen unfassbaren Luxus, etwas tun zu dürfen, was gleichzeitig auch selber Spaß und Erfüllung bereitet. Ja, also dass man die Arbeit selber als befreiend, als beglückend erlebt. Trotzdem heißt das aber nicht, dass sie nicht auch anstrengend ist und manchmal quälend und manchmal auch nervend, wie in allen anderen Berufen. Also der Filmbranche wird ja manchmal so was bisschen Glamouröses nachgesagt, was ich in dieser Hinsicht nicht bestätigen kann.
Was ist denn unglamourös? Das Kämpfen um Filmförderung, die Suche nach neuen Themen und Ideen?
Letzteres eher weniger. Tatsächlich ist das sich kümmern um eine Finanzierung ein sehr anstrengender Teil der Arbeit, wobei ich ja sagen muss, dass das ja größtenteils die Produzenten erledigen und man als Regisseur da nur im Hintergrund eine Rolle spielt. Ansonsten ist natürlich auch das Drehen von Filmen ein recht anstrengender Vorgang. So, man ist ja im Schnitt bei einem Kinofilm zwischen 30 und 50 Tagen, manchmal sogar länger unterwegs. Und das sind häufig Arbeitstage, die nicht in 12 Stunden erledigt sind, sondern man hat dann ja auch mit Vorbereitung und Nachbereitung eigentlich rund um die Uhr zu tun in dieser Zeit. Und meine sozialen Kontakte, um ehrlich zu sein, wenn ich drehe, die sind auf ein absolutes Minimum reduziert. Und das ist dann manchmal auch frustrierend.
Wie fühlt sich das an, wenn man eben aus so einer intensiven Arbeitsphase zurück wieder in den Alltag finden muss? Ist da nach der großen Erfüllung die totale Leere, die da auf einen wartet?
Naja, es ist so eine Mischung aus Beglücktsein, dass man es geschafft hat, Erschöpfung und auch Trauer. Man sieht das mit einem lachenden und weinenden Auge. Man hat diese Zeit erlebt, man hat eine unfassbar intensive Zeit mit anderen Menschen aus dem Drehstab, mit den Schauspielerinnen und Schauspielern. Und das ist natürlich was ganz Tolles. Das schweißt auch total zusammen, weil man ja so durch die Höhen und Tiefen der Geschichte, die man erzählt, gemeinsam schreitet. Und dann liegen sich meistens beim Filmabschlussfest alle weinend in den Armen und man will gar nicht auseinandergehen. Und dann ist es natürlich doch so, das ist erstmal schon ein bisschen ernüchternd, da aufzuschlagen. Auf der anderen Seite meldet sich dann meistens auch mein Körper. Ich werde häufig nach Filmen direkt krank, weil irgendwie der Körper so über diese ganze Anstrengung hinweg, wahrscheinlich auch durch den Adrenalinpegel, sich zusammenreißt, dass man das irgendwie schafft. Und danach, so wie er merkt, das ist ein bisschen Entspannung, schlägt er erbarmungslos zu. Also ich bin ganz oft krank geworden. Und dann ist es sehr schön, das, was ich jetzt zum Beispiel gerade mache, dem gedrehten Material wieder zu begegnen auf dem Schneidetisch und dann das alles nochmal zu durchleben, aber in einer sehr viel ruhigeren, entspannteren Atmosphäre und mit diesem Material dann zu spielen und wieder zu arbeiten.
Das heißt, Sie können, um mal im Bild unserer Serie zu bleiben, nach einer harten Anpackphase auch ganz gut ausruhen?
Ja, das kann ich, das habe ich mir auch angewöhnt. Ich bin ja seit vielen, vielen Jahren selbstständig und als Selbstständiger, das werden andere wahrscheinlich bestätigen, neigt man zur Selbstausbeutung und gibt sich zu wenig Freizeit, weil man irgendwie denkt, man muss da irgendwie am Ball bleiben, sonst kommt man nicht weiter, sonst kriegt man vielleicht das nächste Projekt nicht auf die Reihe. Und das musste ich über viele Jahre richtig lernen, mir auch selber die Auszeit zu gönnen, sprich zu versuchen, wenigstens die Wochenenden frei zu halten, sich auch mal Urlaub zu geben, was man als Arbeitnehmer ja so ganz selbstverständlich dann immer macht, weil man hat den ja. Als Selbstständiger muss man sich den irgendwie selber geben. Und das musste ich tatsächlich lernen und auch begreifen, dass das wichtig ist, auch für die psychische Erholung, sich diese Auszeit zu nehmen, weil wenn man sich dann mal so richtig langweilt, kommen einem auch wieder neue Ideen und dann sprudelt das wieder, dann macht es auch wieder mehr Spaß.
Aber wo fängt für Sie die Arbeit an und wo hört sie auf? Oder wann würden Sie sagen, ist es Freizeit? Ist Freizeit, wenn Sie mit Ihrer Band auftreten, die Sie im Rahmen von Gundermann gegründet haben? Oder tatsächlich, wenn Sie am Strand liegen? Keine Ahnung, ob Sie sowas tun. Aber.
Ja, durchaus mal. Aber also Bandauftritte sind auch ein großes Vergnügen, muss ich sagen. Aber Freizeit, würde ich sagen, ist das nicht. Weil wir müssen ja dann auch abliefern, wir gehen vor Publikum, die Leute wollen Erlebnis haben und wir selber müssen da auch voll dabei sein. Das hat was sehr Rauschhaftes, aber ich würde es jetzt nicht als Freizeit bezeichnen. Es ist ja sowieso so eine schwierige Sache mit dem Begriff Arbeit. Also die Band selber ist natürlich auch was Vergnügliches. Trotzdem denke ich, es ist Arbeit. So. Wir müssen dort irgendwie performen. Ja. Und bei künstlerischer Tätigkeit ist natürlich da immer dabei, dass diese Arbeit trotzdem erfüllend und beglückend sein kann, nicht muss, sage ich mal. Und deswegen ist es schwer zu trennen, wo fängt die an, wo hört die auf. Auch beim Spaziergang am Strand können mir Dinge durch den Kopf gehen, die vielleicht zu einer neuen Filmproduktion führen, weil man plötzlich anfängt, an einer Idee rumzudenken, da rumzuspinnen. Und insofern ist das gar nicht so scharf zu trennen, weil man ja, wenn man in so einem Bereich wie ich unterwegs ist, eigentlich ständig irgendwie arbeitet. Der Kopf schaltet ja nicht ab, wie jemand, der jetzt irgendwie eine physische Arbeit macht und beispielsweise, mein Nachbar ist Tischler, einen schönen Tisch baut, so wenn der abends Feierabend hat, dann wird der nicht mehr über den Tisch so groß nachdenken. Das ist bei mir natürlich anders und da gibt es diese Trennschärfe nicht so.
Beneiden Sie denn manchmal den Nachbarn?
Manchmal ja. Ja, tatsächlich gibt es Momente, wo ich den Nachbarn beneide und Leute, die so eine Tätigkeit haben, wo sie auch wirklich abschalten können. Und das ist ein Nachteil meines Berufes, sage ich mal, dass man das schwerer kann, aber man kann es lernen.
Einige Ihrer Filme, beispielsweise Halt auf freier Strecke, der die Geschichte eines Mit-40ers mit Hirntumor erzählt, da heißt es, da haben Sie lange recherchiert an dem Thema. Es gibt Ärzte, die sich selber spielen, in Anführungsstrichen. Und es habe kein richtiges Drehbuch gegeben. Mhm. Ist das eine Arbeit, die noch mal sehr viel intensiver ist als vielleicht ein etwas leichteres Thema, in Anführungsstrichen?
Ja, das ist auch bei so einem Film wie In Liebe, Eure Hilde so. Mhm. Man taucht sehr tief in die Stoffe ein, beschäftigt sich damit. Das ist natürlich was wahnsinnig Intensives und man muss sich auf solche Begegnungen einlassen. Auf der anderen Seite ist das aber auch ein großes Geschenk, weil ich kann in Lebenswelten eintauchen in meiner Arbeit, in die ich sonst gar nicht reingehen würde. Also ich recherchiere in Bereichen, mit denen ich ja sonst nicht so viel zu tun habe. Und das ist toll. Und da lernt man auch ganz viel. Man lernt auch unglaublich interessante Menschen kennen. Und der Blick auf die Gesellschaft und auch auf Politik weitet sich dadurch. Und das finde ich immer sehr beglückend, wenn ich in der Recherche unterwegs bin, selbst wenn sie manchmal schmerzlich ist.
Sie engagieren sich, Stichwort Politik, auch politisch. Sie machen Ämter nebenher. Ich glaube, Sie waren eine Zeit lang auch als Laienrichter jetzt am Start und sind ganz engagiert in Brandenburg. Ist Ihnen das wichtig, neben der Arbeit, so die normale Welt, nicht die Filmwelt?
Ja. Na klar, das gehört ja irgendwie auch dazu. Ich nehme ja meine Umwelt wahr, selbst wenn ich intensiv in einem Film stecke. Und als ich damals gefragt wurde, in Brandenburg Verfassungsrichter zu werden, war das für mich erstmal unvorstellbar, weil ich mir gar nicht vorstellen konnte, dass das als juristischer Laie geht. Aber es war natürlich eine tolle Erfahrung. Ich habe das 11 Jahre gemacht. Man guckt dann wirklich in das Räderwerk von Demokratie hinein und lernt bestimmte Prozesse und Abläufe ganz anders zu durchblicken. Und auf der anderen Seite hat mir diese Zeit auch ein großes Vertrauen in demokratische Strukturen geschenkt, weil man plötzlich eben merkt, ja, auch als einfacher, in Anführungsstrichen, Bürger kann ich meine Rechte durchsetzen im Verfassungsgericht beispielsweise. Ich muss dafür auch gar nichts bezahlen und kriege Recht, ich werde angehört und das ist, finde ich, eine große Errungenschaft. Ja.
Herr Dresen, als Selbstständiger, Sie haben es gerade schon gesagt, da muss man sich selber Urlaub geben und da muss man vielleicht auch irgendwann selber entscheiden, wann Schluss ist. Denken Sie über sowas wie Rente nach? Denken Sie, oh, 66,5 werde ich irgendwann, dann höre ich auf?
Ich bin der allererste Jahrgang, der mit 67 aufhört. So. Und tatsächlich denke ich darüber nach, aber nicht so sehr, weil ich dann nicht mehr arbeiten wollte oder müsste, sondern weil ich natürlich darüber nachdenke, ob ich dann überhaupt noch Arbeit bekomme. Wie ist die Chance dann noch auf ein Projekt? Wie sieht die Gesellschaft von außen das? Als Filmemacher bin ich ja auch darauf angewiesen, dass ich eine Finanzierung zustande bekomme, dass ich mit Partnern zusammenarbeite. Und ob ich dann meine Projekte noch so gut auf die Reihe kriege, das wird sich zeigen. Ich werde auf jeden Fall, denke ich, nicht mit einem Schlag aufhören. Das ist ja wiederum das Gute an der Selbstständigkeit, dass man das nicht zwingen muss. Auf der anderen Seite aber doch sicher ein bisschen kürzer treten und ein bisschen mehr Zeit zum Luftholen nehmen dazwischen, weil man wird ja eben auch nicht jünger und dann ist man auch irgendwie bedürftiger, was so diese Erholungsphasen betrifft. Aber ich bin viel zu leidenschaftlich mit meiner Arbeit unterwegs, als dass ich die dann so hinschmeißen würde oder plötzlich denken würde, jetzt bin ich 67, jetzt habe ich nichts mehr zu erzählen. Das ist ja auch Quatsch, glaube ich.
Glaube ich auch. Noch sind Sie das ja auch nicht. Also ich wünsche Ihnen und uns noch viele schöne Filme von Ihnen, Herr Dresen.
Herzlichen Dank.
Danke für das Gespräch.
Ich bedanke mich auch.
Die Arbeitsverhältnisse in der Filmbranche, die sind derzeit durchaus schwierig. Man kann nicht ewig arbeiten, haben wir gerade gehört. Aber vor allem für Frauen sind die Bedingungen in dem Bereich doch ziemlich hart. Und das ist besonders ungerecht, denn wenn man mal auf die letzten Festivaljahre schaut, dann fällt auf, es sind vor allem deutsche Regisseurinnen, die das Bild des deutschen Kinos nach außen pflegen. Wie Deutschlands Oscar-Kandidat In die Sonne schauen von Mascha Schilinski, der gerade weltweit gefeiert wird. Doch in der wirtschaftlichen Krise der Branche, da wächst inzwischen die Sorge, dass alte Ungleichheiten wieder stärker zutage treten. Christian Berndt über den Kampf von Frauen um ihren Platz im deutschen Film.
Wenn wir jetzt so weiterrechnen, haben wir eine Gleichstellung ungefähr 2050.
So beschreibt Eva-Maria Sommersberg in einem Berliner Café das Tempo, mit dem sich die deutsche Filmbranche in Richtung Geschlechterparität bewegt. Sommersberg ist Drehbuchautorin und Filmproduzentin. Sie sitzt im Vorstand von ProQuote Film, einem Verein, der 2014 auf der Berlinale gegründet wurde, damals noch unter dem Namen ProQuote Regie. Ziel war es, den Anteil von Frauen in der Filmbranche zu erhöhen, mehr Diversität zu schaffen und für gleiche Bezahlung zu kämpfen.
Als ProQuote gegründet wurde, vor über 12 Jahren, lag der Frauenanteil bei Regisseurinnen bei 5-10%. Mittlerweile, ich habe es nachgeguckt, ist es bei 34%. Aber die Zahlen, die wirklich interessant wären, wie viel Budget hatten die Filme von den Frauen im Vergleich zu den Filmen der Männer? Denn das ist das eigentliche Problem, dass die Budgets, dass die großen Jobs vergeben werden an Männer und nicht an Frauen.
Noch immer, sagt Sommersberg, halte sich in der Filmbranche die Vorstellung, Frauen könne man größere Budgets nicht anvertrauen. Das habe auch damit zu tun, dass die Spitzenpositionen der deutschen Filmwirtschaft nach wie vor fast ausschließlich von Männern besetzt seien. Hinzu komme ein weiteres strukturelles Problem. Frauen würden in der Filmbranche nach wie vor schlechter bezahlt.
Wir hatten einen Kongress gemacht 2023 und da war er 36% der Gender Pay Gap in der Filmbranche.
Umso erstaunlicher ist es, dass Frauen im Film weiterhin so stark unterrepräsentiert sind, obwohl an den Filmhochschulen seit Jahren etwa gleich viele Frauen wie Männer studieren. Und auch in der Ausbildung selbst, sagt die junge Regisseurin Sarah Miro-Fischer, seien weibliche Perspektiven und Diversität längst ein Thema.
Von der Filmhochschule ist es wirklich, also da habe ich tatsächlich, glaube ich, viel gelernt auch an perspektivkritischem Denken. Und die Seminare hatten viel auch damit zu tun, was so Inklusion und Diversität in den Erzählperspektiven, was ja noch viel weiter gefächert ist als jetzt nur männlich-weiblich.
Auch für ihren Abschlussfilm, der von sexualisierter Gewalt an einer Frau erzählt, habe sie von Anfang an viel Zustimmung bekommen, sagt Fischer. Ihr aktueller Film Schwesterherz, ausgezeichnet mit dem First Steps Award als bester Nachwuchsfilm, läuft jetzt im Kino. Er erzählt von einer jungen Frau und ihrem Bruder, die ein sehr enges Verhältnis haben. Doch dieses Gleichgewicht gerät ins Wanken, als der Bruder wegen Vergewaltigung angezeigt wird. Dass es heute deutlich komplexere Frauenfiguren im deutschen Film gibt als früher, sagt Fischer, habe auch mit der wachsenden Zahl weiblicher Filmschaffender zu tun.
Wenn man sich jetzt heute und, weiß nicht, vor 20 Jahren anguckt, dann kippt man fast hinten über, was wie viel sich da verändert hat.
Durch die Begegnungen mit Regisseurinnen während ihres Studiums, sagt Fischer, sei ihr klar geworden, dass Filmemachen auch eine kooperative Arbeit auf Augenhöhe sein kann.
Also ich habe ganz lange mit der Idee gehadert, Regisseurin zu werden, weil ich immer dachte, das wäre so ein Ego-Ding und man müsste sehr viel Raum einnehmen, um Regie machen zu können. Und erst als ich dann mehr auch weibliche Regisseurinnen gesehen habe und andere Ansätze kennengelernt habe, habe ich angefangen, mir selber das so ein bisschen mehr zu glauben, dass das was ist, was ich machen möchte, unabhängig jetzt von der Größe meines Egos.
Zugleich ist es so, dass weibliche Filmschaffende laut der Studie Women in Film, die dieses Jahr auf dem Filmfestival in Cannes vorgestellt wurde, einen viel höheren Erwartungsdruck als Männer spüren. Bei ProQuote Film, meint Eva-Maria Sommersberg, setzt man deshalb auf Dialog und Weiterbildung in der Branche, um auf die Situation von Frauen im Filmgeschäft aufmerksam zu machen.
Diese Forderung einer Quote steht nicht im Vordergrund für uns, sondern das Ändern des Mindsets und die Sensibilisierung bei Menschen in Führungspositionen.
Statt wie früher eine Frauenquote zu fordern, setzt ProQuote inzwischen auf die Idee einer Männerquote. Ziel ist es, Platz zu schaffen, nicht nur für Frauen, sondern auch für andere bislang unterrepräsentierte Gruppen, etwa für Menschen mit Behinderungen oder für nicht weiße Filmschaffende.
Ich glaube, dass die Arbeit in einem diversen Team erfolgreicher ist, wie man an sehr, sehr vielen Produktionen auch sehen kann, wie die Zweiflers. Schwarze Früchte waren sich erfolgreich. Diese Produktionen sind erfolgreicher und interessanter, die sind besser. Deswegen haben wir eine tendenziell positive Entwicklung. Sie ist nur zu langsam.
Allerdings wächst derzeit die Sorge, dass in der aktuellen wirtschaftlichen Krise der Filmbranche erneut vor allem Frauen die Leidtragenden sein werden. Die Strukturen und Erfolge bleiben fragil und ein Ende dieser Krise ist bislang nicht in Sicht.
Christian Berndt über Frauen im Filmgeschäft. Es gibt Begriffe, die sollten eigentlich aus dem Alltag verschwunden sein. Rasse gehört dazu. Ein Begriff, der längst überholt wirkt und wissenschaftlich nicht fundiert ist. Und im Grunde sind wir auch alle viel stärker dank Migration miteinander verbunden, als viele wohl auf den ersten Blick glauben. Denn der Mensch ist schon immer migriert, sprich von A nach B gewandert, hat sein Erbgut weitergegeben, seine Hautfarbe den Umständen angepasst und sein Äußeres verändert. Luca Pizzato hat die Ausstellung 2 Millionen Jahre Migration im Neandertal-Museum in Mettmann gesehen und die zeigt genau das, unter anderem mit Arbeiten der Künstlerin Angelica Das.
Ich wurde in eine Familie voller Farben geboren. Mein Vater ist der Sohn einer Hausangestellten, von der er seinen schokoladenbraunen Hautton geerbt hat.
Die Künstlerin Angelica Das erzählt von ihrer bunten Familie bei einem TED-Talk im Jahr 2016. The matriarch,
my grandma. Meine Großmutter, die Matriarchin, hat porzellanartige Haut und baumwollweiches Haar. Mein Großvater war irgendwo zwischen Vanille und Erdbeerjoghurt.
Bildhaft beschreibt Angelica Das die Hautfarben ihrer Angehörigen. Und die sind bunt und divers. Die Vielfalt von Hautfarbe, darum geht es auch in ihrem Langzeitprojekt Humane. Latein für menschlich. Die brasilianische Künstlerin hat seit 2012 4000 Personen aus über 20 Ländern fotografiert. Der Hintergrund jedes Porträts entspricht der Hautfarbe der fotografierten Person. Die Hauttöne hat die Künstlerin dabei dem weltweit verbreiteten Farbschema Pantone zugeordnet. Jedes Porträt ist genauso untertitelt. Pantone 51.8 zum Beispiel ist ein blasser Cremeton. Pantone 36.14 hingegen ein kräftiges Dunkelbraun. Eine Auswahl ihrer Fotografien ist im Neandertal-Museum in der Nähe von Düsseldorf zu sehen, im Rahmen der Sonderausstellung 2 Millionen Jahre Migration. Denn die Hauttönung hängt direkt mit der Auswanderung von Menschen zusammen, sagt der Leiter der Forschungsabteilung des Museums, Dustin Welper.
Der Übergang von einer dunklen Hauttönung zu einer hellen Hauttönung hat bei uns Jahrtausende gedauert. Wir haben unsere helle Haut oder die Menschen mit heller Haut haben sie als notwendige Anpassung geerbt, um in Regionen, wo die Sonnenintensität nicht so hoch ist, trotzdem genügend Vitamin D zu synthetisieren.
Heute ist das Spektrum menschlicher Hautfarben denkbar breit. Eine klare Abgrenzung von Schwarz und Weiß gibt es nicht. Wie auch Angelica Das Fotoprojekt zeigt, Hautfarbe ist ein Kontinuum. Um solche Kontinuitäten des Menschseins geht es in der Ausstellung.
Ohne Migration würden wir vermutlich nicht so aussehen und auch nicht so leben, wie wir es heute geschafft haben. Also die ersten Auswanderungen waren plus minus 1,7 Millionen Jahre vor heute. Mit Homo erectus verlässt Afrika.
Anhand von Schädelreplikaten und Steinwerkzeugen wird die Bewegung der ersten Menschen bis nach Europa nachgezeichnet. Balkendiagramme zeigen die Zusammensetzung der DNA heutiger Europäer und Europäerinnen. Die Gene eines Durchschnittsdeutschen beispielsweise kommen zu je einem Drittel von anatolischen Bauern, von Jägern und Sammlern aus Zentraleuropa und von Nomaden der osteuropäischen Yamnaya-Kultur. Migrationshintergrund hat also quasi jeder, der oder die in Deutschland lebt. Und darum geht es auch in der Ausstellung. Denn neben der prähistorischen Geschichte sind Videos ausgestellt, in denen Menschen von ihrer Migrationsbiografie erzählen. Fluchtgeschichten etwa aus der DDR oder aus Syrien. Ein Spagat, wenn 1,7 Millionen Jahre Evolutionsgeschichte mit Migration heute in einen Kontext gesetzt werden. Der Leiter der Forschungsabteilung des Museums, Dustin Welper, sagt, der Blick zurück zeige, dass Migration immer produktiv für menschliche Gesellschaften war, auch kulturell.
Migration begleitet uns seit Millionen von Jahren, ist ein Motor für viele Innovationen und für viele tolle Errungenschaften der Menschheit, sei es eine neue Lebensweise, sei es alltägliche Dinge wie unser Brot, also die Pflanzen, die unser Brot heute, worauf wir ja so stolz sind, erzeugen können, kommt nicht aus Deutschland, sondern kommt aus der Levante. Diese Zuwanderung und der Austausch und das Miteinander von unterschiedlichen Menschengruppen hat bislang in der Archäologie grundsätzlich immer mehr Innovation gebracht, als es Schaden gebracht hat.
Migration als Erfolgsgeschichte des Menschen. Ein positives Narrativ für ein gesellschaftlich polarisierendes Thema. Im Neandertal-Museum erscheinen aktuelle Debatten geradezu unbedeutend. Denn der Blick auf 1,7 Millionen Jahre Migrationsgeschichte macht fast demütig. Wenn sich heutige Debatten um Migration mit rassistischen Ressentiments aufladen, hilft es vielleicht, sich bewusst zu machen, dass wir alle von Vorfahren abstammen, die einst migriert sind.
Luca Pizzato über die Ausstellung 2 Millionen Jahre Migration im Neandertal-Museum in Mettmann. Bleiben die Kulturmeldungen mit Henning Hubert und sie beginnen mit dem Deutschen Cartoon-Preis 2025.
Sieger ist der Zeichner Beck. Der Leipziger Künstler wurde in Kassel für seine Karikatur Außenhandelsdefizit geehrt. Die Jury für die Caricatura Galerie für komische Kunst hat sich für Becks Cartoon einer Käuferin vor einer Käsetheke entschieden. Mit nur einer Sprechblase erkläre das Bild die Handelspolitik von US-Präsident Trump. Auf der Zeichnung sagt die Frau: Mein Außenhandelsdefizit ist zu groß. Ich kaufe alles bei Ihnen, Sie nichts bei mir. So geht das nicht mehr weiter. So geht das nicht mehr weiter. Vielleicht gilt das auch für seinen Berufsstand, den des Cartoonisten. Bei Deutschlandfunk Kultur sagte Beck auf die Frage, was das gerade für Zeiten für Cartoons sind.
Ich habe Gott sei Dank noch die Zeiten erlebt, wo Cartoons mehr gefragt waren. Auch von Magazinen, die nicht unbedingt was mit Cartoons zu tun. Also keine Satire-Magazine, sondern außerhalb der Satire-Magazin-Welt. Und ich schätze mich sehr glücklich, immer noch mit Zeitungen und Magazinen zu arbeiten, die Cartoons wünschen. Aber ich habe so ein bisschen den leisen Verdacht, dass diese Zeit langsam zu Ende geht. Ich will jetzt hier nichts beschreien, aber ich glaube, das ist so.
Damit Sie sich ein Bild machen können davon, wie Beck die Dinge durcheinander wirbelt, und wir noch ein bisschen was vom wunderweißen Winterwetter draußen hier in unsere Sendung kriegen. Becks Internetseite heißt schneeschnee.de. Die Washington National Opera will ihre Aufführungen aus dem frisch umbenannten Trump Kennedy Center abziehen. Das ist ein weiterer prominenter Abschied nach der Übernahme der führenden US-Kultureinrichtung durch Präsident Trump. Die Oper erklärte, sie wolle ihre Verbindung einvernehmlich beenden und komplett unabhängig arbeiten. Als Grund nannte sie finanzielle Einschränkungen, die auf den Austausch des Vorstands gefolgt waren. Ausdrücklich erwähnt wurde der Präsident in der Erklärung nicht. Jetzt sollen die Produktionen internationaler werden. Es gibt Künstlermahnungen, weil die iranischen Behörden seit den massiven Protesten das Internet im Land komplett blockieren und nur noch wenige Informationen und Bilder nach draußen dringen. Angesichts unverhohlener Repressionen haben die iranischen Filmemacher Panahi und Rasulov auf Insta ihre große Besorgnis geäußert. Der Rückgriff auf solche Mittel hat zum Ziel, die eingesetzte Gewalt bei der Unterdrückung der Demonstrationen zu verschleiern. Das erklären beide aus dem Exil heraus. Sie riefen die internationale Gemeinschaft auf, Kommunikationsmittel einzurichten, um zu überwachen, was im Iran passiert.
Die Kulturmeldung von und mit Henning Hubert. Vielen Dank. Und der Iran, die anhaltenden Proteste, ist auch gleich Thema in den Informationen am Abend. Kultur heute geht damit zu Ende. Am Mikrofon war Susanne Durwig. Danke fürs Zuhören.